Campus Leben, dein Campus Magazin mit Vincent Leeb auf Radio Radieschen.
Elka Czaro ist heute mein Gast in Campus Leben. Hier an der FH unterrichtet sie unter anderem Informatik, Programmieren und Statistik. Und in ihrer Freizeit findet man sie unter anderem auf Instagram, nämlich als The Sciency Feminist. Dort, Elka, willst du unter anderem Verschwörungstheorien widerlegen. Für alle, die den Kanal noch nicht kennen, und leider können wir ihn jetzt nicht herzeigen, weil wir im Radio sind, beziehungsweise im Podcast, welche Beiträge postest du da?
Ja, so das mit den Verschwörungsmythen war natürlich während der Covid-Pandemie ein großes Thema. Ich habe auch in der Covid-Pandemie begonnen oder ganz kurz vorher. Und eigentlich war meine Idee, dass ich Wissenschaft klären möchte, aber einfach erklären möchte und Leute dafür begeistern möchte. Weil ich hatte vor allem Freundinnen so aus dem sozialwissenschaftlichen Bereich und ich wollte ihnen zeigen, aber wie spannend Naturwissenschaft und Technik ist und nicht dieses, boah, das ist so schwierig und das versteht keiner, sondern das ist sehr cool. Und dann habe ich das gemacht, aber dann kam die Covid-Pandemie und ich habe gemerkt, oh je, okay, wir haben ganz andere Baustellen. Es ist jetzt echt wichtig, dass zumindest mit diesem Wissen, was ich in meinem Studium aufgebaut habe und eben in der Medizinphysik-Ausbildung, möchte ich da beitragen, Verschwörungsmythen zu widerlegen und diese ganzen Lügen von Impfung verändert unsere DNA oder ja, all diese Sachen, die wir alle damals gehört haben, habe ich mir gedacht, na, ich möchte da was beitragen, dass das richtig gerückt wird. Und deswegen hat es so begonnen. Aber es war immer auch der Schwerpunkt, weibliche Role Models herzuzeigen. Deswegen heißt ja The Sciency Feminist. Also weil mein feministisches Engagement ist auch schon sehr lange und ist mir auch schon sehr wichtig. Deswegen ist es so eine Mischung aus Wissenschaft erklären, einfach erklären, Leute dafür zu begeistern, die vorher noch nicht so viel damit zu tun hatten und auch Frauen in Science und Tech herzuzeigen.
Inzwischen hast du über 20.000 Follower auf Instagram.
Ich habe einfach versucht, da einfach Erklärungen in die Hand zu geben. Also ich habe auch so eine Reihe gehabt mit Antworten auf Stammtischparolen, was man antworten kann, wenn man am Stammtisch oder am Familientisch sitzt mit seinen Verwandten. Wie kann man das jetzt einfach erklären, dem Onkel Herbert, warum die Impfung nicht die DNA verändert zum Beispiel oder warum die Impfung nicht zu wenig getestet wurde? Weil die meisten von uns wissen eh, dass es so ist, aber wenn man eben nicht aus diesem Bereich kommt, tut man sich sehr schwer, das zu erklären jemand anderen. Und ich glaube, das war so dieser Zeitpunkt. Ich war da halt einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und wurde von größeren Influencerinnen mal geteilt. Und so bin ich dann gewachsen. Das Traurige ist, die erfolgreichsten Postings sind leider immer Memes. Also das darf es auch hin und wieder mal sein, ist okay. Aber Posting mit viel Inhalt, das dauert einfach sehr lang. Und das habe ich zurzeit gar nicht so viel Zeit. Ich bin jetzt mehr auf die Stories gewechselt und da tue ich mich gerne unterhalten mit meinen Followerinnen, austauschen zu gewissen Themen und das ist eher so mein Fokus gerade.
Dein Anspruch ist es ja, Wissenschaft verständlich zu erklären, niederschwellig zu vermitteln und immer auch mit Fokus drauf, was wissenschaftliche Erkenntnisse für unseren Alltag bedeuten. Jetzt betreibst du The Sciency Feminist schon seit einigen Jahren. 2020 hast du begonnen. Welche Zugänge aus deiner Erfahrung eignen sich denn besonders gut, um Wissenschaft im Netz zu vermitteln? Weil es ist ja durchaus eine Frage, die auch Forschungseinrichtungen, etablierte Medien und so weiter umtreibt.
Ja, es ist nicht so leicht, weil natürlich so ästhetische Fotos und eben Memes und solche Sachen verbreiten sich viel schneller. Aber ich glaube, das Wichtigste ist diese verständliche Sprache. Das auf jeden Fall, also nicht irgendwelchen Fachbegriffen rumwerfen. Die verständliche Sprache, ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass es die Leute, die das erstellen, auch aus der Zielgruppe sind. Also ich glaube, es ist echt schwierig jetzt für einen 60-jährigen Wissenschaftler, dass er jetzt Content für Social Media produziert. Passiert normales eh nicht. Aber ich glaube, es ist schon ein Vorteil, dass ich meine Zielgruppe bin. Also so Frauen um die 30 sind so meine meisten Followerinnen. Ich meine nur, dass es einfach resoniert und ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig, dass man da die Zielgruppe im Blick hat und Leute einbindet aus der Zielgruppe und das so ausdrückt, verständlich, aber auch vielleicht mit diesen Hinweisen auf die Popkultur, die gerade aktuell ist. Und Aktualität ist überhaupt das Wichtigste, denke ich, ein wichtiges Thema. Zum Beispiel Nobelpreis wird verliehen. Da ist es super, wenn man dann ein Posting macht, ein wissenschaftliches und da erklärt, um was genau ging es da. Da einfach schnell zu agieren. Das kann ich eben als Privatperson mit nicht so viel Freizeit, kann das nicht immer leisten, aber ich glaube, das ist auf Social Media auch immer sehr wichtig, da so am Puls der Zeit zu bleiben und sehr flexibel und sehr schnell zu reagieren.
Was du ja auch auf The Sciency Feminist machst und du hältst auch Vorträge dazu, Frauen in der Technik oder in der Wissenschaft, die teilweise total bahnbrechende Erfindungen geleistet haben oder wissenschaftliche Durchbrüche, die wir eigentlich Frauen zu verdanken haben, die allerdings in Vergessenheit geraten sind oder dann fälschlicherweise doch männlichen Kollegen zugeschrieben worden sind. Welche dieser früheren Forscherinnen, Wissenschaftlerinnen hat dich denn besonders beeindruckt, die du auf The Sciency Feminist präsentiert hast, deren Geschichte, deren Erkenntnisse oder auch wie sie vom wissenschaftlichen Betrieb und von der Öffentlichkeit vielleicht ignoriert worden sind?
Wenn ich kurz erklären darf, es gibt auch einen Begriff dafür, nämlich den Mathilda-Effekt. Wenn Wissenschaftlerinnen ihre Leistungen entweder zum Beispiel ihren Brüdern, ihren Männern, ihren männlichen Kollegen zugeschrieben wurden und sie in Vergessenheit geraten sind. Und diese Mathildas, da gibt es eben einige Beispiele davon. Welche ich am liebsten nenne, ist die Lise Meitner, weil sie ist erstens Physikerin, zweitens war sie aus Wien und ich war sogar in der Lise Meitner Schule. Die Lise Meitner hat damals mit Otto Hahn zusammengearbeitet und musste aber fliehen, weil sie Jüdin war. Und sie hat sich mit ihm ausgetauscht und er hat Experimente gemacht und ihr die Unterlagen geschickt. Und sie hat dann eben eines Tages, ist sie draufgekommen, okay, das, was du gerade beobachtet hast, ist die Kernspaltung. Und anstatt, dass sie dann den Nobelpreis bekommt, hat Otto Hahn den Nobelpreis bekommen und sie wurde gar nicht erwähnt. Aber man sagt, sie wurde 48 Mal für den Nobelpreis nominiert und kein einziges Mal hat sie es bekommen. Eine sehr traurige Geschichte, aber da gibt es eben ganz viele Beispiele, Frauen, die nicht dafür gecredited wurden, was sie gemacht haben. Und das andere Beispiel, in der Schule haben wir immer gelernt, Watson und Crick haben die DNA entdeckt. Also weiß nicht, wie es jetzt noch gelehrt wird, aber ich habe es damals so gelernt. Und eigentlich war es Rosalind Franklin. Und Rosalind Franklin hat Röntgenaufnahmen gemacht, Röntgenanalyse, Strukturanalyse, und ihr Bild wurde einfach gestohlen. Also ein Bekannter von Watson und Crick ist gegen ihren Willen oder heimlich in ihr Büro gegangen, hat dieses Bild gestohlen und aufgrund dieses Bild konnten dann Watson und Crick eigentlich die Strukturanalyse machen. Und das ist auch, die haben dann auch einen Nobelpreis bekommen natürlich und haben wieder die Rosalind Franklin nicht erwähnt. Da gibt es eben sehr, sehr viele Beispiele. Und Gott sei Dank ändert sich jetzt aber ein bisschen was. Es ist immer mehr dieser vergessenen Frauen werden zum Thema gemacht. Zum Beispiel Hedy Lamarr wird auch immer wieder mehr zum Thema gemacht. Oder auch die Frau von Einstein habe ich auch bei der Linzer Klangwolke, wurde sie zum Beispiel vorgestellt. Also es passiert jetzt eh ein bisschen ein Umdenken, dass man jetzt diesen Frauen den Platz gibt, den sie eigentlich verdient haben.
Du hast in der Vergangenheit mal gesagt, dass du mit deinen Posts auch das Zitat Genie-Image in den MINT-Fächern brechen willst. Mhm. Also MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Was meinst du denn mit diesem Genie-Image? Wie äußert sich das zum Beispiel?
Einerseits, dass man denkt, wenn man Mathematik oder irgendwas naturwissenschaftlich studiert, das können nur Leute, die ganz besonders klug sind und sehr viele Frauen eben trauen sich das nicht zu. Und diese Erfahrung habe ich auch gemacht, als ich bei der Maturantinnenberatung von der ÖH aktiv war, dass sehr oft Mädchen kommen sind, die gesagt haben, es würde mich Informatik schon interessieren, aber ich habe irgendwie ein Dreier in Mathe und ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Während die Burschen kommen sind, ach, egal, ich habe ein Vierer, wurscht, ich werde das schon schaffen. Also es ist schon dieses Selbstbewusstsein einfach bei Frauen auch anders anerzogen. Und ich glaube aber, dieses Genie-Image, das schadet diesen Fächern. Es ist zwar cool, wenn man halt erzählt, wenn ich bei einer Party erzählt habe, ich studiere Informatik und alle waren sehr beeindruckt, so wow und musste ja gescheit sein oder weiß nicht, Biomedical Engineering, ist zwar cool für den Moment, aber eigentlich schadet das, glaube ich, unseren Fächern, weil dadurch erstens die Leute sich das nicht zutrauen, das zu studieren, aber dadurch auch, dass in so ein bisschen ein Nerd-Eck gedrängt wird und ich mache da gerne einen Vergleich mit Geschichte oder Kunst, wenn irgendwie jemand bei einer Party sagt, ah, Shakespeare, ich habe keine Ahnung, wer Shakespeare ist, damit kenne ich mich nicht aus, das interessiert mich nicht, würde man sich denken, komisch, das ist eigentlich Allgemeinbildung, aber bei Naturwissenschaft und Technik oder Mathematik wird das nicht als Allgemeinbildung gesehen, sondern als ein bisschen ein Freakwissen, so, ach, Matrizen, ich habe keine Ahnung, was Matrizen sind, ich war nie gut in Mathe. Und das wäre aber in den anderen Fächern, in diesen Geschichtswissenschaft, Sozialwissenschaft, wäre das eigentlich undenkbar. Und das ist halt, weil das so diesen Sticker bekommt, das ist so Freakwissen, das ist nur was für ganz besonders Gescheite. Und das ist es halt nicht. Das möchte ich halt eben zeigen, dass das für alle verständlich sein kann und eigentlich Allgemeinbildung sein sollte, weil diese komischen Matrizen und Vektoren, das ist das, was unser modernes Leben ermöglicht, was dieses Mikrofon hier ermöglicht, was all die Technik ermöglicht. Und deswegen ist schon gut, wenn wir alle ein bisschen eine Ahnung davon haben.
Aber kannst du nachvollziehen, warum Leute da eine Abwehrhaltung dagegen einnehmen oder das extrem kompliziert finden und nicht durchschauen wollen?
Ich glaube, dass es schon die Art ist, wie es halt vermittelt wird. Und ich glaube auch, dass es manchmal ein bisschen ein Gatekeeping gibt von Leuten in dem Bereich. Die wollen ja, dass sie als besonders klug und besondere Genies angesehen werden. Deswegen wird, glaube ich, schon so ein bisschen eine self-fulfilling prophecy. Weil wenn man immer eben gesagt wird, boah, das ist ganz schwierig und es ist ganz hartes Fach, dann ist es auch so. Und wenn man das aber anders angeht und da das viel offener anspricht und auch lehrt, also ich habe ja zum Beispiel eben auch die Statistik-Lehrveranstaltung und ich glaube, keiner von meinen Studis würde jetzt irgendwie sagen, boah, das war so kompliziert. Und also am Anfang haben sie schon manche eben so Angst gehabt, so boah, Statistik und es klingt so fad, aber ich versuche es einfach anders zu vermitteln und zu verbinden mit unterhaltsamen Sachen, mit Sachen, die man aus seinem alltäglichen Leben kennt. Und dadurch wird es auch viel greifbarer und zugänglicher. Also ich glaube schon, dass es die Art ist, wie es vermittelt wird.
Zu deinen Interessen zählt auch Astronomie und Astrophysik. Ein Buch, das du mitgeschrieben hast, das im April rauskommen wird, auf einen Café im All, Sternenwissen zum Mitnehmen von Asteroiden, Atomen und Aliensignalen. Wie ist dieses Buch entstanden? Weil es ist ja nicht so, als hättest du sonst überhaupt nichts zu tun.
Ja, also ich bin eben bei dem Podcast Cosmic Latte dabei. Das ist eigentlich das Projekt von der Eva. Ich glaube, das hat sie eigentlich gegründet während ihrem Studium und hat sich dann gedacht, sie führt das jetzt einfach weiter. Und sie hat mich dann eines Tages gefragt, ob ich da mitmachen möchte. Und dann haben wir auch Diana dazu genommen und wir sind eben zu dritt und machen abwechselnd den Podcast. Also die Eva ist immer fix und Diana und ich wechseln uns ab. Und eines Tages hat uns ein Verlag angeschrieben, hey, also, sie kennen mich halt auch von Instagram und dem Podcast und ob wir nicht ein Buch drüber schreiben wollen. Und natürlich ist es sehr cool, irgendwie ein Buch, hätte ich mir schon immer irgendwie gewünscht, das ein Buch mal zu schreiben, das ist schon ein cooler Gedanke. Und zu dritt habe ich mir gedacht, ist das ja noch besser, weil dann muss man nur ein Drittel Buch schreiben. Es ist zu dritt schon toll, wenn man dann sich das aufteilen kann. Und das Buch ist sehr aufgebaut wie unsere Podcast-Folgen. Jedes Kapitel ist eine Podcast-Folge, die wir einfach noch ein bisschen weiter ausgebaut haben. Es ist ein Podcast zum Lesen, würde ich sagen. Und da sind wir jetzt gerade in der letzten Korrekturrunde. Und ich freue mich schon sehr, wenn das im April dann rauskommt.
Diese Hoffnung, dass es zu dritt nicht ein Overkill an Arbeit sein wird, hat sich anscheinend bewahrheitet, höre ich daraus.
Ja, es war voll okay. Also, aber da habe ich eh letztens mit meinem Freund drüber geredet, so, ob man das immer im Nachhinein denkt. So währenddessen leidet man vielleicht und danach denke ich, ach, es war ja gar nicht so schlimm.
Möchtest du noch einen kleinen Teaser hier platzieren? Also was lerne ich zum Beispiel in diesem Buch über Aliens oder über Asteroiden, Atome, Sterne, was ich vielleicht davor noch nicht gewusst habe und was mich total überraschen wird?
Erstmal stelle ich einige Astronominnen und Astronautinnen vor, die man vielleicht noch nicht kennt. Das ist halt so mein Thema. Aber auch, was dich vielleicht überraschen könnte, ist, ich habe ein Kapitel über Mythen über das Weltall, wo ich sehr, sehr verbreitete Mythen widerlege. Zum Beispiel gibt es auf der ISS keine Schwerkraft?
Fragezeichen, Rufzeichen.
Genau. Oder wie entstehen die Jahreszeiten? Das hört sich jetzt vielleicht banal an, aber das ist, glaube ich, bei manchen noch gar nicht so intus, dass die Jahreszeiten nichts mit der Nähe oder Ferne zur Sonne zu tun haben. Oder auch ein Nebenkapitel ist dann auch über Fehler in Science-Fiction-Filmen. Also was wird da falsch dargestellt? Zum Beispiel, wenn ein Astronaut draußen herumfliegt und die Sterne funkeln, das ist falsch, weil die Sterne funkeln nur wegen unserer Erdatmosphäre. Sobald du außerhalb der Erdatmosphäre bist, gibt es kein Funkeln. Dann sind es nur leuchtende Punkte.
Also da wurden jetzt schon ganze Weltbilder im Vorbeigehen in 2 Minuten
genau,
hinterfragt.
Ja, und vielleicht auch eine große Sache ist, ich erkläre dir, warum dein Sternzeichen falsch ist.
Mein persönliches Sternzeichen?
Alle Sternzeichen sind falsch. Also Sternzeichen sind natürlich sowieso Humbug, aber selbst wenn, ist dein Sternzeichen falsch, weil die Sternzeichen haben sich verändert seit den letzten tausenden Jahren, wo das festgelegt wurde. Das tut auch ein Weltbild vielleicht zusammenstürzen. Ich zum Beispiel wäre Zwilling, aber ich bin gar nicht Zwilling eigentlich, sondern ich bin Stier.
Und wie geht's dir mit dieser Erkenntnis?
Es ist mir wurscht, weil, wie gesagt, es ist alles Humbug, aber trotzdem ist es spannend zu sehen, dass es selbst in der Logik eigentlich nicht stimmt.
Also das alles und noch viel mehr könnt ihr dann nachlesen ab April in Auf einen Kaffee im All, Sternenwissen zum Mitnehmen. Elka, wo und wie findet man dich sonst noch, wenn man sich jetzt für deine Wissenschaftsvermittlung interessiert?
Also eigentlich vor allem Instagram, The Science Feminist. Wenn man mir so ein bisschen seriöser folgen will, dann gerne auf LinkedIn, Elka Charo. Das war es eigentlich. Das, die anderen Kanäle bespiele ich noch nicht, aber auf Instagram bin ich sehr viel und sonst eben auf LinkedIn.
Ja, und vielleicht trifft man dich auch hier in der FH mal im Vorbeigehen,
ja,
oder in einem Lehrsaal.
Genau.
Im Studienbereich Digital Economy vor allem.
Genau.
Campus Leben auf Radio Radieschen am Mittwoch ab 11. Alle Infos auf radio-radieschen.at.